Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Bücherpodcast Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt die liebe
Hella. Hallihallo.
Hallihallo. So, liebe Hella, wir treffen uns hier alle zwei Wochen vor dem Mikro, um über Bücher zu sprechen, die uns neugierig gemacht haben, die uns inspiriert haben, die wir einfach gerne mal lesen möchten und von denen wir glauben, dass sie unseren Zuhörerinnen auch gefallen würden. Kann man so sagen, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, diese zwei Bücher, die wir jetzt gelesen haben, die werden euch da draußen gut gefallen. Also mir zumindest, das sage ich schon mal vorab, haben sie gut gefallen. Das eine besser als das andere tatsächlich.
Oh.
Ja, ich habe einen Favoriten.
Ich bin gespannt. Mir haben sie gut gefallen und mich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Ja. Hast du auch einen Favoriten?
Kann ich nicht sagen, nein. Ah. Eigentlich nicht.
Okay.
Eigentlich
mal,
nicht,
mal
aber ich bin gespannt, welcher deiner ist. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, liebe Hella, aber da habe ich in der Tat keine Vermutung. Wir machen das so, dass wir uns besprechen, welche Bücher wir lesen. Diese Folge haben wir Neues von Weltbestsellern genannt. Wir sprechen über sehr bekannte Autoren, die zu denen kommen wir gleich. Wir lesen diese Bücher dann und sprechen nicht mehr drüber und treffen uns dann vor Mikro, um uns gegenseitig damit zu überraschen, wie sie uns so gefallen haben. Wir haben für diese Folge gelesen von
Trommelwirbel, David Nichols, Zwei in einem Leben. Und David Nichols ist uns spätestens seit Zwei an einem Tag bekannt. Das wurde sowohl als Film mit Anne Hathaway verfilmt, als auch vor kurzem als Netflix-Serie sehr erfolgreich. Und er hat nachgelegt. Zwei in einem Leben heißt das Buch.
Und euch, liebe Zuhörerinnen dieses Podcasts, ist er vielleicht auch bekannt, weil wir in Folge 29 in einer Sonderfolge über die Netflix-Verfilmung One Day von seinem Bestseller Zwei an einem Tag gesprochen haben. Hört da gerne rein.
So lange ist das schon her?
Ja.
Wahnsinn.
Und der zweite Autor im Bunde heute, Matt Haig, ist auch kein Unbekannter in diesem Podcast. Über seinen ersten riesengroßen Bestseller, die Mitternachtsbibliothek, haben wir in Folge 15 gesprochen.
Noch länger her.
Noch länger her. Aber hört da gerne auch nochmal rein, falls ihr Lust habt. Und in dieser Folge geht es um seinen neuen Roman, frisch erschienen im August 2024. Und er heißt Die Unmöglichkeit des Lebens.
So, wir haben gerade einmal kurz uns abgestimmt. Wir fangen mit Matt Haig an.
Ja.
Dieses Mal.
Und du fasst zusammen, worum es geht, liebe Hella.
Ich erzähle euch mal, worum es geht. Für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, ist ja auch noch ganz frisch im Grunde. Grace Winters ist 72 Jahre alt. Sie hat ihren Mann Carl verloren und vor Jahren auch schon ihren einzigen Sohn Daniel. Der starb als 11-Jähriger bei einem Fahrradunfall und Grace gibt sich bis heute die Schuld an seinem Tod. Und auch bezüglich ihrer Ehe hat sie große Schuldgefühle, denn sie hat Carl einst mit einem Kollegen betrogen. Dann flattert ein Brief ins Haus. Grace erfährt, dass sie das Haus ihrer früheren Kollegin Christina auf Ibiza geerbt hat. Mit Christina war sie eigentlich nie so richtig befreundet, aber Grace war für Christina da, als es der richtig schlecht ging. Das ist auch Jahre her, sie hat nie wieder was von Christina gehört, nachdem die England verlassen hat. Nachdem sie diesen Brief bekommt und weiß, sie hat jetzt also dieses Haus auf Ibiza geerbt, wird sie neugierig, nimmt all ihren Mut zusammen und bucht sich ein Flugticket nach Ibiza. Als sie dort ankommt, ist sie erstmal so ein bisschen schockiert. Es ist ein ziemlich kleines Haus und auch so ein bisschen heruntergekommen, nicht besonders einladend. Aber bevor sie zurück nach England fliegt, denn das ist zu diesem Zeitpunkt noch ihr Plan, möchte sie herausfinden, was eigentlich mit Christina passiert ist. Wie ist sie ums Leben gekommen? Woran ist sie gestorben? Das Einzige, was sie weiß, ist, Christina wusste, dass ihr nicht mehr so viel Zeit bleibt. Krank war sie aber nicht. Bei der Suche nach der Antwort zum Schicksal von Christina trifft sie auf Alberto Ribas, einen Freund von Christina. Und der sagt, wenn du herausfinden willst, was wirklich passiert ist, musst du um Mitternacht mit mir auf den Meeresgrund tauchen. Ziemlich mysteriös auf jeden Fall. Findet auch Grace, sie weigert sich erst, aber dann ist sie neugierig. Und es wird ein Tauchgang, so viel können wir verraten, der ihr ganzes Leben verändern wird. Denn als sie wieder an Land ist, hat sie plötzlich magische Kräfte.
Thank you. Ja, oder?
Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt diese Zusammenfassung gehört hätte, würde ich vielleicht einmal noch mal kurz nachdenken und sagen, ist das tatsächlich ein Buch für mich? Denn, wie du weißt, liebe Dörte, ich mag ja eigentlich Bücher, die möglichst realitätsmöglich quasi sind. Und bei Magische Kräfte, da bin ich ja immer noch dabei, mich so ein bisschen ranzutasten. Aber ich kannte ja Matt Haig und ich habe ja jetzt das Buch auch gelesen. Und ich muss sagen, davon soll man sich nicht abschrecken lassen.
Aber Hella, da wäre die erste Frage. Findest du denn, das sind magische Kräfte oder sind das eher so paranormale Kräfte? Oder weil das ist ja auch so ein bisschen dieses Markenzeichen von Matt Haig. Vielleicht nochmal ganz kurzes Recap von der Mitternachtsbibliothek. Da geht es darum, dass Nora, eine junge Frau, in immer wieder verschiedene Leben und Paralleluniversen eintaucht und Leben ausprobieren kann, die sie gelebt hätte, wenn sie an irgendeinem Punkt anders abgebogen wäre. So, und das wird ja auch so sehr physikalisch erklärt und das ist hier ja auch der Fall. Also es gibt ja eine Erklärung für diese Fähigkeiten, die sie hat. Ich war mir manchmal nicht so sicher, wie viel Magie da im Spiel ist.
Also ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, woran man selber glaubt. Also wenn du jemand bist, der an Paralleluniversen glaubt.
Oder an Außerirdische.
Ja, dann würde man vielleicht nicht sagen, das sind magische Kräfte.
Ja.
Ohne zu viel in mein Inneres schauen zu können, also euch die Möglichkeit zu geben, da nicht so viel reinzugucken quasi.
Was? Warum das denn nicht? Ich dachte, darum geht es.
Möchte ich, also ich bleibe bei magisch.
Okay.
Für mich war das, also ja, alles, was man vielleicht auch erstmal nicht erklären kann, wo es etwas ist, wo jemand etwas kann, was alle anderen vielleicht nicht so können. Also ich gehe nicht so weit zu sagen, dass es handelt sich um Zauberkräfte, aber doch, magisch. Für mich war das magisch.
Okay, weil das ist nämlich, finde ich, eine Schlüsselfrage für diesen Roman, weil ich mich gefragt habe, was ist das wohl für ein Genre? Und weil ich finde, er hat da ja wieder ein bisschen was Ähnliches gemacht wie in der Mitternachtsbibliothek schon, nämlich so eigentlich ein scheinbar nicht realistisches Szenario aufgemacht. Also es ist schon so ein bisschen was, kann man sagen, es ist so realistischer Fantasy vielleicht, weil, das finde ich ganz spannend bei Matt Haig und das hat mir diesmal auch wieder sehr gut gefallen, dass das einfach so passiert und dann so ist und man das als Leserin jetzt auch nicht als irgendwie fantastischen Roman liest, in der man irgendwie in fantastische, magische Welten abtaucht, sondern das ist halt einfach dann Teil des Lebens von dieser Person, in dem Fall von der pensionierten Mathelehrerin Grace, ja, die da auf Ibiza rumläuft, eigentlich gerade erst eine Venenoperation hatte und so und da jetzt plötzlich erfrischt und plötzlich geht es um Außerirdische und so und das hört sich völlig fantastisch an, aber als Leserin liest man das als so gegeben weg oder wie ging dir das?
Also ich finde, was Matt Haig auf jeden Fall geschaffen hat, ist, dass man zu keinem Zeitpunkt denkt, was ist das denn für ein Quatsch?
Oder, das meine ich ja. Also es gibt halt auch in diesem Roman immer wieder Erklärungen dafür, dass diese Frau irgendwo hintaucht, irgendwas erlebt und dann auftaucht und so eine Art Superpower hat.
Sie schreibt das ja auch, ne? Also das Ganze fängt an, sie bekommt einen Brief von einem ehemaligen Schüler von ihr, der sagt, mein Leben läuft irgendwie gerade total aus den Bahnen und sie antwortet und erzählt dann also ihre Geschichte und sagt ja auch, also du musst das nicht glauben, aber all das, was ich dir erzähle, ist mir tatsächlich so passiert.
Ja, ja.
Und ich glaube, und vielleicht konnte ich mich da ganz gut reinversetzen, sie denkt ja auch am Anfang so, was ist das denn hier für ein Hokuspokus? Und dann passiert es ihr und sie nimmt es an.
Ja.
Und so habe ich das auch gemacht mit dem Roman.
Ja, aber das ist doch schon ein ganz schön doller Kunstgriff, weißt du? Dass
fantastisch.
Man dann, ja, es ist fantastisch. Also auch so fantastisch realistisch, finde ich. Und das hat mir super gut gefallen, weil ich bin da so mitgegangen mit ihr mit. Sie ist auch eine fantastische Protagonistin, finde ich. Also als Figur, eine tolle Figur. Ich finde es auch toll, dass sie einfach eine ältere Dame ist, weißt du, man hätte das genauso gut in einem anderen Setting erzählen können, nämlich, dass eine junge Frau nach Ibiza fliegt, dann wäre es ein anderer Roman gewesen, aber dass es halt einfach eine ältere Dame ist, die so viel Leben auch schon gelebt hat und da jetzt hinkommt und so eine Art Superkraft entwickelt, aber da jetzt nicht als Superheldin über die Insel rennt und plötzlich ist es eine Art irgendwie, weißt du, Superheldenuniversum, sondern man glaubt das alles auch, ihr zum Beispiel, oder nicht?
Ich glaube, was auch dazu beiträgt, dass man da mitgeht im Grunde, ist, dass viele Dinge auch echt sind. Also die Problematik, die so Inseln haben mit zu vielen Touristen oder die Naturproblematik oder die Probleme, die auch der Ozean hat, um ein Ökosystem zu bleiben und so. Das ist ja alles real. Und ich glaube, das schafft es auch, damit man da einfach mitgeht tatsächlich. Aber du hast gerade einen guten Punkt angesprochen. Die Tatsache, dass Grace 72 ist.
Mhm.
Und ich fand, das war ein ganz toller erstmal vermeintlicher Gegensatz. Also wir haben die 72-jährige Grace, die aus England rüberfliegt nach Ibiza und die ja eigentlich, die hatte ja damit abgeschlossen, dass sie jemals ja glücklich wird. Die ist halt voller Schuldgefühle und vermisst ihren Ehemann, vermisst ihren Sohn und mit, also ich hatte das Gefühl, sie ist einsam, mit Glück hat sie abgeschlossen.
Hm.
So, dann kommt sie nach Ibiza und ehrlich gesagt, ich war noch nie auf Ibiza. Warst du schon mal auf Ibiza?
Nein.
Ich habe auch immer gedacht, nach Ibiza fliegt man eigentlich nur, wenn man halt so richtig Party machen will. So die ganze Nacht. Teure Clubs, teure Drinks,
ja.
Irgendwie Drogen und halt, also das ist so die Idee für viele, warum man nach Ibiza fliegen sollte. Das mag jetzt vorurteilsbehaftet sein, aber für mich war Ibiza immer auch so eine Partyinsel.
Mhm.
So. Und er schafft es ja, das Ganze anders darzustellen, indem er halt erzählt, ja, es gibt diesen Teil von Ibiza, es gibt diesen Partyteil von Ibiza, aber eigentlich sind da auch alle willkommen. Egal, ob du jetzt 18 bist, 35 oder eben 72. Und es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Facetten von Ibiza. Also Ibiza ist eine Insel, die für alle da ist.
Ja, und auch die Hippie-Vergangenheit. Also erzählt so ein bisschen einfach auch die Vergangenheit der Insel und das Leben der Insel, bevor es halt so eine Partyinsel wurde einfach, ne? Ja klar, und gleichzeitig auch die Natur, die Wichtigkeit der Natur auf der Insel, wie die halt aber einfach immer weiter dem Tourismus auch weichen muss, ne? Wie Menschen kommen, um diese Natur zu genießen und gleichzeitig sie daran aber auch ein Stück weit verschwindet, das Meer als Biotop, als Ökosystem. Also ganz viele spannende, einfach wichtige Themen und dann diese fantastische Rahmenhandlung dazu. Also ich fand, das war eine ganz spannende Mischung. Und weißt du, was ich schön fand an diesem Buch, liebe Hella? Also du hattest schon gesagt, es ist so eine Art, nicht ein Briefroman im Sinne von Briefe hin und her schreiben. Der Roman beginnt mit einem Brief von einem ehemaligen Schüler an Grace, die Mathelehrerin war, wo er ihr schreibt, er hat eine Krise. Und sie schreibt dann zurück und sagt, jetzt schreibe ich dir mal, was ich erlebt habe. Und so habe ich meine Krisen eigentlich überwunden, so ein bisschen. Ne? Und dann entfaltet sich diese Handlung. Und das Ganze wird abgeschlossen mit einer Antwort ihres Schülers quasi. Aber in dieser Handlung gibt es richtige Kapitel und richtige Kapiteltitel. Und mir ist aufgefallen, dass ich die gelesen habe, weil die haben mir Freude gemacht. Ja, dass es inzwischen wirklich wenig richtige Kapiteltitel mehr gibt. Es gibt viele Romane, die aus verschiedenen Perspektiven erzählt sind. Da steht dann immer drüber, welche Figur da gerade, um welche Figur es gerade geht oder welche Figur da zu uns spricht. Es gibt Romane, die sind vielleicht in Zeiten eingeteilt. Da stehen dann Monate drüber oder Jahre oder ähnliches, ne? Aber dass das so eine richtige Zeile für jedes Kapitel ist, das hat mir Spaß gemacht. Ist dir das auch aufgefallen?
Mir ist es auch aufgefallen, dass es auch vernünftige Kapitelzeilen sind, aber also hab da jetzt keine Gefühle zu entwickelt, so wie du.
Doch, vor allem ja, zu einem, spannend. Und da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über das nächste Buch sprechen, da wird auch so ein bisschen spielerisch mit umgegangen. Zum Beispiel sagt der Alberto, den die Grace kennenlernt und dann mit ihm eigentlich ein großes Abenteuer beginnt, auf den Spuren ihrer Freundin Christina, er sagt irgendwie an einer Stelle, und wie wir das lösen, da habe ich super viele gute Ideen. Und auf der nächsten Seite, nächstes Kapitel, steht dann drüber, die vielen super guten Ideen, die Alberto hat. Und es steht nichts drunter. Und dann kommt das nächste Kapitel.
Oh ja,
weißt du? Also so, das war jetzt nicht zitiert, aber so sinngemäß.
Ja.
Und dann, das macht Spaß. Das finde ich ist so ein bisschen so, genau, eine leere Seite. Und du sagst, ah, okay, so viel. Okay, weiter geht's. Also deswegen hat es mir Freude gemacht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ibiza ist ja für den Autor auch eine ganz, ganz wichtige Insel tatsächlich, immer noch. Und zwar hat er mal in den 90er Jahren dort gearbeitet und auch sehr, sehr viel Alkohol und Drogen konsumiert.
Ah.
Und er hat sogar in einem Artikel, den ich gelesen habe, gesagt, Ibiza is the island where I almost died.
Really?
Ja, also okay, er hatte dabei so einen richtigen Zusammenbruch und hat das eigentlich immer mit Ibiza so in Verbindung gebracht. Weiß heute, auch nach vielen Therapien mit Hike, setzt sich ja ganz viel auch mit psychischer Gesundheit, mentaler Gesundheit auseinander, dass es gar nicht um die Insel geht, sondern natürlich um sich als Person. Und heute kehrt er auch immer wieder gerne zurück und setzt sich auch dafür ein, dass Ibiza ein Ort bleibt, der lebenswert ist.
Ah, Ach, das ist interessant, weil ich finde, diese Verbundenheit zu der Insel und der Schönheit der Insel, die liest man aus dem Roman ganz deutlich raus. Auch, dass Grace da hinkommt und die zum ersten Mal aus den Augen von jemandem sieht, der zum ersten Mal da hinkommt und so. Das finde ich, merkt man spannend. Und auch das Thema mentale Gesundheit steckt schon auch immer wieder in dem Buch auch drin. Ne? Wir haben da die Grace, die irgendwie in ihre Vergangenheit reist, in Anführungsstrichen ein Stück weit, und da bestimmte Dinge auch bearbeitet und aufarbeitet. Auch mit Hilfe der Superkraft, die sie entwickelt dann quasi oder die sie begleitet. Ja, ganz irgendwie hat das zugeklappt und habe geschmunzelt und war irgendwie ganz beseelt, weil ich es so besonders und so schön fand.
Mir ging es natürlich am Ende immer wieder alles viel zu schnell. Also es gibt ja nochmal einen Abschluss, wo sich der Schüler nochmal meldet und so. Das Problem habe ich auch mal mit ganz, ganz vielen Büchern, dass am Ende so zack, zack, zack in der Handlung. Aber gut, irgendwie muss man ja zum Schluss kommen.
Ja, dass dann viele Handlungsstränge auf einmal so abgeschlossen werden. So,
genau.
Das,
Ja.
Verstehe, was du meinst.
Ich würde jetzt, glaube ich, zum zweiten Buch kommen wollen, liebe Dörte, weil es ging mir zu schnell quasi, ist eine ganz gute Überleitung zu David Nicholls Zwei in einem Leben, aus meiner Empfindung. Aber bevor es mit dem zweiten Buch weiterkommt, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist die Werbung auch schon wieder vorbei und wir sind bei David Nicholls Zwei in einem Leben. Mani ist einsam. Mani ist Ende 30, sie lebt in London, sie ist freie Lektorin, lektoriert Romane, die Verlage ihr zuschicken. Sie arbeitet von zu Hause aus, sie ist geschieden und merkt, dass sie einsam ist an so kleinen Tatsachen. Zum Beispiel, wenn sie feststellt, dass sie seit 6 Jahren kein Foto mehr von einem anderen Menschen gemacht hat. Sie hat noch ein paar wenige Kontakte, unter anderem zu ihrer alten Freundin Cleo. Mit Cleo ist sie in die Schule gegangen, die ist eine ihrer ältesten Freundinnen und Cleo ist in einer anderen, kleineren Stadt in England, Großbritannien, die stellvertretende Direktorin einer Schule, also hat eine ganz beachtliche Karriere hingelegt und ist auch sonst sehr umtriebig und versucht immer ein bisschen Mani aus ihrem kleinen Kokon, in den sie sich so eingesponnen hat, vor allen Dingen auch während der Pandemie, das wird klar im Laufe des Romans, ein wenig rauszuholen, unter anderem mit dem Vorschlag, eine Wanderung zu machen, und zwar von Küste zu Küste in Großbritannien, von Ost nach West, einmal quer rüber. Cleo kommt auf die Idee, weil ihr Kollege Michael diese Wanderung geplant hat. Und auch er macht das eigentlich am allerliebsten alleine. Cleo findet aber, nee. Wir müssen jetzt hier diese beiden Menschen mal wieder zurück in Gesellschaft bringen und organisiert eine Gruppenwanderung, lädt noch 2, 3 andere Menschen dazu ein. Ihr Sohn kommt noch mit und außerdem Conrad, ein anderer Freund von ihr aus London. Und dann treffen sich diese Personen alle zusammen am Ausgangspunkt und wandern los. Alle, um ehrlich zu sein, mit nicht so wahnsinnig viel Lust im Gepäck. Mani muss sich schon ein bisschen überwinden, kauft sich Outdoor-Sachen und zieht los. Michael wandert eigentlich am liebsten alleine und weiß auch nicht so richtig, wie ihm geschieht, als da plötzlich 4 andere Menschen mit Rucksäcken vor ihm stehen. Cleo merkt, dass Wandern eigentlich auch gar nicht so richtig ihrs ist. Aber diese Menschen ziehen los und ja, begeben sich zusammen auf eine Wanderung, die ihr Leben verändern wird. Ohne dass sie es so richtig merken, vor allen Dingen das, und so viel sei verraten, von Mani und Michael, die wir auf ihrem Weg ein Stück weit begleiten. In David Nicholls Roman Zwei in einem Leben.
Ich weiß, es ist nicht besonders charmant, aber ich muss mit einem Kritikpunkt anfangen.
Okay.
Ja. Also ich habe ja gerade schon gesagt, bei Die Unmöglichkeit des Lebens ging es mir am Ende zu schnell. Ich muss sagen, bei David Nicholls, das war mir alles zu langsam.
Ja.
Ja.
Ach, interessant.
Oh, das hat sich ja gezogen zwischendurch.
Ja. Ach Gott, lustig. Ich habe hier mir notiert, unaufgeregt. Und ich fand das gerade schön. Aber vielleicht ist es das, was dir dann da so ein bisschen gefehlt hat. Der Zug dabei war, ich fand, das war so eine ganz wunderschöne, unaufgeregte Liebesgeschichte von 2 Menschen, die nebeneinander hergehen und so zueinander finden. Und das war dir zu wenig dynamisch? Oder was hat dir da zu lange gedauert? Oder war das sozusagen die Einführung der Person? Ganz kurz zur Struktur hier. Wir haben hier jeweils eine Unterteilung in die Routenabschnitte, die da gelaufen werden in dem Roman, als auch immer verschiedene Perspektiven, und zwar die von Mani und die von Michael, und die erzählen abwechselnd ihre Geschichte und was sie auf dieser Wanderung erleben.
Also, ich weiß nicht, das war zwischendurch, also man weiß ja immer Tag 1, Tag 2, Tag und so, oder Abschnitt 1, wie auch immer, Wanderetappe quasi, und ich dachte irgendwann so, okay, jetzt kann das Wandern auch vorbei sein, lass mal wieder ins echte Leben quasi zurückkehren. Also irgendwie, mir fehlte da so ein bisschen der Flow quasi in der Geschichte. Also vielleicht war es mir zu unaufgeregt tatsächlich.
Ja, okay. Siehst du, das? Genau das habe ich irgendwie, wusste ich zu schätzen, weil das so eine schöne, langsame Erzählung war und ich das Gefühl hatte, wir lernen diese beiden so richtig kennen. Und was ich ja liebe, Hella, ist, wenn sich so Perspektiven immer ein kleines bisschen überschneiden. Und das hat David Nichols da so gelöst. Und zwar, ne, gibt es immer kleine Szenen, die Marnie aus ihrer Perspektive erzählt. Und dann setzt Michael an und erzählt dann nochmal diese eine Szene aus seiner Perspektive. Und dann geht es weiter. Also es sind immer nur so kleine Szenen, die sich überschneiden. Aber ich finde das ganz toll, weil man so immer nochmal als Leser einen Blick so auf beide zusammen bekommt und was beide so voneinander denken. Und das entwickelt sich ja wirklich sehr langsam. Also das ist ja jetzt nicht so, boom, Liebe auf den ersten Blick, knistern in den Wanderstiefeln und irgendwie, weißt du, was ich meine? Romantische Übernachtung in den schönsten Bed and Breakfasts Englands. Nee, es ist ganz anders und gerade das fand ich irgendwie charmant, dass sich da beide so reinfinden müssen. Das Wetter ist nicht immer toll. Sie wissen auch nicht immer, worüber sie so reden sollen und so, aber trotzdem wachsen sie so an zueinander hin und ich konnte das nachvollziehen. Ich fand das richtig schön.
Also ich muss sagen, ich fand diese Idee, so eine Wanderung und das Gehen als Ort des Kennenlernens eigentlich ganz toll, weil Michael möchte nicht so richtig viel reden, kommt dann aber doch so ein bisschen ins Gespräch und sie redet ja oft auch, um einfach was zu sagen und so. Und ich, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass einfach das Wandern und das Gehen und das Miteinandergehen eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit ist, um sich auch auszutauschen, weil man sich auch nicht angucken muss. Also es redet sich ja oft viel besser, wenn man sich nicht direkt in die Augen guckt. Und ich finde, das kam halt richtig gut rüber.
Ja.
Das hat mir gut gefallen.
Und dass man absolut einfach auch so zueinander findet über ganz viele verschiedene Themen. Ne? Also der Michael, der taut halt auf, der ist Geografielehrer und der taut halt auf über Landschaftsbeschreibungen und dass er erzählt, wo irgendwelche Granitblöcke herkommen und so. Ja, war jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht korrekt, aber ne, gefühlt. Und Marnie ihn dann auch sehr schnell damit aufzieht und so. Und ja, ich glaube genau das, was dieses Wandern auch mit einem so macht, auch nicht immer durch wunderschöne, atemberaubende Landschaft und so. Auch das ist mir eher positiv aufgefallen. Es ist halt englisches Schmuddelwetter immer wieder. Es ist kalt, ne, es regnet. Das ist jetzt nicht dieses Aha-Erlebnis von wir wandern 3 Tage durch atemberaubende, wunderschöne Landschaft, steigen in den schönsten, kleinen, idyllischen, ländlichen Hotels ab und sind danach andere Menschen und ein Paar. So war es nicht und deswegen, ich fand das eigentlich so wenig vorhersehbar und wirklich schön, wie die so langsam zusammengefunden haben auf dem Weg. Und ich dachte mir auch, wir sind ja beide schon gewandert, kann man sagen, glaube ich, ne, auch so richtig im Rucksack auf dem Rücken und abends irgendwo schlafen, ne, in Hütten oder in kleinen Hotels und so. Und ich finde diese ganz spezielle Stimmung auf so Touren, mit allen Ups und Downs, um ehrlich zu sein, fängt David Nichols da wirklich ganz schön ein.
Ich mag auch dieses Überzeichnete bei den Figuren. Also Marnie zum Beispiel ist ja First-Time-Wanderin und zieht also los und kauft sich wahnsinnig viel Equipment und hat irgendwie ihren ganzen Hausstand dabei. Und ich weiß gar nicht, ob er irgendwo sagt, wie viel Kilo sie auf dem Rücken hat, aber es muss wahnsinnig viel gewesen sein. Sie hat ja zum Beispiel auch ihren Laptop dabei, um zwischendurch zu arbeiten, aber auch sonst irgendwie wahnsinnig viel für eigentlich 3 Tage Wandern, 12 Unterhosen, so ungefähr. Gut, die wiegen jetzt nicht so viel, aber die Menge macht's. Die Menge macht's. Und das fand ich irgendwie, da konnte ich so ein bisschen mitleiden, weil das ist natürlich der Fehler, den jeder am Anfang macht, wenn man Fernwanderungen macht, dass man irgendwie Dinge dabei hat, die man gar nicht braucht und es einfach zu schwer ist. Und im Gegensatz dazu, Michael als erfahrener Profi, aber auch Extremwanderer, muss man ja sagen, der läuft ja seinen Gefühlen davon im Grunde. Und beide so ein bisschen überzeichnet, aber jetzt gar nicht im negativen Sinne. Das fand ich ganz, ganz süß.
Ja, und ich mochte auch Marnie vor allen Dingen als Figur sehr gerne. Ich finde, die ist so eine typische, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber mir kommt das so vor, die ist so eine typische britische Romanprotagonistin. Weißt du, so dieses, weißt du, was ich meine, dieses Gefühl von leicht chaotisch,
ja,
sehr humorvoll, bisschen zynisch, manchmal auch einfach so ein bisschen drüber, ne, wenn sie dann so, auch sie macht so ganz viel lapidare Bemerkungen und Michael kann damit gar nicht so richtig umgehen oder versteht sie nicht richtig und so. Also, die mochte ich sehr, sehr gerne als Figur.
Was sagst denn du eigentlich zum Titel? Zum Titel der deutschen Ausgabe, muss man ja sagen. Also, 2 in einem Leben, auf Englisch heißt der Roman You Are Here.
Also ich finde, es ist halt im Zweifelsfall klar so gedacht, dass es halt an 2 an einem Tag erinnert. Und ich finde, es ist ein total anderer Roman. Und ich glaube, You Are Here passt für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, besser.
Ja, finde ich auch.
Weil dieses Dasein im Moment sein und trotzdem vorankommen, egal ob metaphorisch gesehen oder weil man wirklich läuft und so und im Moment dann in seinem Leben ankommen und so. Das steckt da alles hinter. Zwei in einem Leben.
Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was damit gemeint ist. Also zwei, klar, zwei Leute, aber in einem Leben?
Hm. Ja, aber meinst du, das ist einfach jetzt auch ein Kunstgriff, um an zwei an einem Tag anzuknüpfen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Aber wer jetzt denkt, das ist so ein ähnliches Buch wie Zwei in einem Tag, nee.
Ist es nicht, ne? Es ist anders. Nee. Es ist zwar auch eine Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sich langsam nahe kommen, aber es ist ganz anders. Es ist eine andere Altersgruppe als jetzt.
Und auch eine andere Zeitspanne. Zwei in einem Tag erstreckte sich über 20 Jahre. Und ich finde, gut, oft wird ja bewusst auch kein englischer Titel gewählt, aber You Are Here passt einfach auch aus einem anderen Grund ganz gut, weil man doch immer, wenn man guckt, wo ist man gerade auf so Wandertafeln oder so, gibt es auch mal so einen Punkt, wo es You Are Here, das passt einfach irgendwie viel besser natürlich. Ja. Gut, wird im Zweifel eine Marketingentscheidung gewesen sein.
Und apropos Wandertafeln, auch da fand ich so die Einteilung sehr schön und spielerisch und hat mir gefallen. Und das fand ich in der Tat ähnlich an den beiden Büchern, um nochmal drauf zurückzukommen, zu den Kapiteln, über die wir bei Matt Haig gerade gesprochen haben. Es gibt immer auch so Routen, die man sieht. Also die Tagesetappen sind in Form von einer richtigen Landkarte auch eingezeichnet. Und zum Beispiel als Mani wieder zurück in ihrer Londoner Wohnung ist, da sieht man vorne halt nicht mehr so eine Wanderkarte, sondern den Grundriss ihrer Wohnung zum Beispiel. Und das sind so schöne kleine Sachen, die haben mich einfach schmunzeln lassen und die haben mir bei beiden Romanen wirklich sehr gut gefallen.
Was ja beide Romane auch eint, ist, dass wir uns in einem Setting befinden. Also wir haben bei Die Unmöglichkeit des Lebens die Insel Ibiza. Bei Zwei in einem Leben haben wir die Natur Englands. Und auch da ist David Nichols, schreibt der im Nachwort, auch selber mal gewandert. Also das passt, das verbindet die dann irgendwie auch. Die Einsamkeit der einen Figur haben wir bei Matt Haig auch. Hier haben wir wieder auch so ein geografisches Setting.
Und weißt du, woran ich noch denken musste? Bei beiden Romanen, um ehrlich zu sein. An die Aussage von Barbara Gärtner, mit der wir in unserer letzten Sonderfolge gesprochen haben. Die haben wir gefragt, ist Leiterin von dem Donner Buchclub, der auch hier im Funke Verlag erscheint. Und mit der haben wir in einer Sonderfolge über den literarischen Herbst gesprochen. Und sie hat ein paar Buchtipps gegeben, was so demnächst erscheint oder schon erschienen ist und was empfehlenswert ist. Aber wir haben sie auch gefragt, unter was für einem Motto oder unter was für einem Gefühl so der literarische Herbst steht. Und sie sagte, durch das Buch von Elke Heidenreich, das sich so humorvoll mit dem Thema Altern beschäftigt, hat sie das Gefühl, dass das so eine Atmosphäre ist, die für den Herbst 2024 literarisch gesetzt ist. Und ich finde, die ist in beiden Büchern. Also bei Matt Haig, weil wir da diese 72-jährige Protagonistin haben, aber auch David Nichols beschäftigt sich jetzt nicht mit der ersten großen Liebe oder erzählt so ein bisschen Coming of Age, sondern das sind zwei Menschen, Anfang 40, Ende 30, die in ihrem Leben stehen und auch schon einiges erlebt haben und sich irgendwie neu aufstellen. Und das fand ich hat gepasst und daran musste ich denken. Und ich finde, das ist die Atmosphäre so in den beiden Büchern.
Das stimmt, hast du recht.
Ja. So, liebe Hella, wir stellen uns am Ende unserer Folgen immer die Vergleichsfrage. So, und die hast du jetzt eigentlich vorweggenommen, weil du gesagt hast, du hast einen klaren Favoriten. Jetzt hau mal raus, welches ist es denn?
Die Unmöglichkeit des Lebens, tatsächlich. Ist mein Favorit. Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen den beiden Büchern, hat mir das tatsächlich besser gefallen.
Ja, gutes Fazit. Entschuldige.
Meine Vergleichsfrage an dich. Welcher Ort, England oder Ibiza, steht nach dem Lesen nun auf deiner Reiseliste? Welches Buch hat dich diesbezüglich mehr inspiriert?
Also in England war ich schon. Ich war da auch schon wandern, jetzt nicht tagelang.
In dem Bereich?
Nee, nicht in dem Bereich, aber in Wales war ich zum Beispiel unterwegs, auch wunderschön landschaftlich und auch sonst. Deswegen auch aufgrund meiner Sehnsucht nach Sonnenschein und so eine kleine Partynacht könnte ich auch ganz gut vertragen. Ibiza in der Tat, hätte ich Lust zu, auch gerade nach den Erzählungen, das fand ich schon schön und reizt mich jetzt. Vielen Dank, Matt Haig. Mal gucken, ob ich auch außerirdischem Leben begegne.
Ich habe jetzt aber auch total Lust auf Ibiza.
Ja, oder?
Ja.
Lesereise, Hella.
Nach Ibiza auf jeden Fall. So, falls ihr kennt es schon, noch mehr Leseinspirationen braucht, kommen hier unsere Lesetipps.
Lesetipp. Hello, I'm Ella Berman and I am the author of Death Comeback. Dankeschön for having me here. I would like to recommend a book called De Papier Palast by Miranda Cowley Heller. It's part love story, part coming of age, and I thought it was beautifully written as well as being gripping, and it had nuanced and very sensitive portrayals of girlhood and womanhood.
Hallo, ich bin Tara Peigambari, Autorin von Café der Freiheit von Teheran in die Mitte Berlins. Mein Lesetipp für euch ist außerdem Was ist schon für immer von Katja Lewina. Ihr Buch hat mich sehr bewegt und inspiriert, das Leben noch mehr zu leben, das Leben noch mehr in seinen einzelnen Facetten zu genießen, denn wir haben nur dieses eine Leben.
Vielen Dank dafür.
Und falls jetzt da noch nichts für euch dabei war und ihr noch ein bisschen mehr Lesestoff braucht, dann schaut doch mal in die Bücher rein, über die wir in unserer nächsten Folge in 2 Wochen sprechen. Da reden wir nämlich über das Erwachsenwerden in Romanen und Lesen von
Dolly Alderton, Am Ende ist es ein Anfang,
und von Monica Heisey, Einfach super. Wieder 2 britische, diesmal Autorinnen, aber haben wir englische Wochen bei Seitenweise Glück.
Das sind UK-Wochen.
Okay, schön. Gut. Wir freuen uns drauf und wir hoffen, ihr auch. Und ihr schaltet wieder ein. Uns gibt es überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Lasst uns total gerne, ganz egal, wo ihr uns hört, eine Bewertung da. 5 Sterne sind toll, einen Daumen hoch. Folgt uns gerne, also abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine aktuelle Folge. Und wir sind jetzt auch zu hören bei Amazon Music. Da gibt es nämlich auch jede Menge Podcasts, unter anderem auch Seitenweise Glück. Also dort könnt ihr auch reinhören.
Ganz viel Spaß dabei. Und wir hören und sprechen uns wieder, wenn wir die nächsten beiden Bücher gelesen haben, liebe Deutsche.
Ja. Oder ihr schaut bei @bildderfrau vorbei, da sind wir auch auf Instagram.
Falls ihr uns in der Zwischenzeit vermisst, gerne dort mal gucken. Ja. Und dann, es hat wieder viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Oder, entschuldige, leise es mir nochmal. Oder auf www.bildderfrau.de/buchclub. Ihr könnt es auch gerne eine E-Mail schreiben.
An buchclub@bildderfrau.de.
Es war mir eine Freude, liebe Hella.
Mir auch. Vielen Dank, dir, liebe Dörte. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Sowas von. Bis dahin lesen wir
weiter.
Heiter weiter.
Bis dann. Ciao. Tschüss.